Im März des Jahres 1886 muss sich der 24-jährige Student Friedrich Stolle aus Sarstedt vor dem Schwurgericht Hildesheim verantworten. Er soll im November des Vorjahres seinen Stiefvater, den Gastwirt Heinrich Prigge, auf offener Straße erstochen haben. Der Angeklagte leugnet die Tat nicht. In seiner Aussage vor Gericht erzählt er die Geschichte seines Lebens und besonders vom glühenden Hass gegen den ermordeten Stiefvater Prigge. Am Ende seiner zweistündigen Ausführung hat er die Sympathie und das Mitgefühl des Publikums gewonnen. Aber werden die Richter ihm Gnade gewähren? Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 15. Der verlorene Sohn.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut, einem True Crime Podcast, aber mit True Crime von vorgestern oder genauer gesagt mit Kriminalfällen, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland ereignet haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere von euch schon mal auf unserer Homepage war. Dort haben wir jedenfalls eine Landkarte, auf der ihr nachschauen könnt, an welchen Orten wir schon einen Fall bearbeitet haben mit so kleinen Markierungen. Und diese Landkarte betreut Katha Merz, die auch sonst ziemlich viel hier rumwirbelt im Projekt im Bereich IT und Social Media. Und Katha hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir tatsächlich einen relativ großen weißen Fleck auf unserer Karte haben, nämlich im Nordwesten der Republik. Und tatsächlich gab es dann auch noch einen Hörer, dem das auch aufgefallen ist, dass wir eben jetzt schon zweimal Fälle aus Bayern bearbeitet haben, aber noch niemals einen Fall aus Niedersachsen. Und das, obwohl das doch das zweitgrößte Bundesland der Republik ist. Zu unserer Verteidigung möchte ich sagen, dass wir uns natürlich durchaus bemühen, Fälle aus allen Teilen Deutschlands auszuwählen, damit es für jede und jeden von euch so ab und zu auch mal ein Regionalpodcast ist. Aber auch das muss man dazu sagen, wir haben natürlich auch noch andere Kriterien, um hier einfach eine abwechslungsreiche Mischung zu bieten. Zum Beispiel, indem wir gucken, dass wir verschiedene Zeitschnitte bedienen und dass es eben nicht dauernd Fälle sind, die sehr ähnlich sind von ihrer Struktur. Aber wie dem auch sei, wir nehmen natürlich solche Hinweise ernst, egal ob sie von innen wie von Katha oder von außen wie von diesem Hörer kommen. Und deshalb werden wir das heute ändern. Es gibt den ersten Fall, der sich im Niedersachsen des 19. Jahrhunderts zugetragen hat. Bevor wir jetzt noch konkreter werden, kommt hier aber, wie ihr es gewohnt seid, das kurze Infopaket rund um Böses Blut. Und dieses Paket hat uns wieder mein geschätzter Kollege Jan Schellenberger geschnürt.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Böses Blut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Einige von euch kennen es ja mittlerweile schon. Wie üblich darf ich euch wieder mit allen Informationen rund um unseren Podcast versorgen. Wie zu jeder Folge findet ihr auch in dieser wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche benutzt hat. Außerdem findet ihr dort auch alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Mail oder Social Media. Und falls ihr eine Frage auf dem Herzen habt, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Vollkommen gleich, über welchen Dienst ihr uns hört, drückt doch mal den Abo-Button. Und wenn ihr dann noch eine gute Bewertung dalasst, wäre uns das eine Riesenhilfe. Für diejenigen, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Dort springt dann doch auch mal der ein oder andere Vorteil für euch raus. Soweit von mir. Ich mache den Platz wieder frei für den anderen Jan und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Fall.
Ja, danke schön, lieber Jan. Damit bleibt mir eigentlich nur noch eins, nämlich die Inhaltswarnung. Es geht heute wieder um ein Gewaltverbrechen, ein Tötungsdelikt. Wie immer halten wir uns aber mit expliziten Details sehr zurück. Daneben wird das Thema der häuslichen Gewalt eine gewisse kleine Rolle spielen. Seid da bitte vorsichtig, wenn euch solche Themen belasten. Und wie immer gilt, achtet bitte auf eure individuellen und persönlichen Grenzen, sei es jetzt hier bei uns oder auch bei anderen Formaten. Ein Mörder aus Mutterliebe. Unter dieser Schlagzeile, unter dieser Überschrift hat 1886 eine Zeitung über den Mann berichtet, um den es uns heute vor allem gehen wird. Und ich denke, über diese kurze und vor allem verkürzte Interpretation kann man lang und breit diskutieren, denn, so sehe ich es jedenfalls, die Sache scheint komplizierter zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr am Ende darüber denkt, wenn ihr diese Folge gehört habt. Niedersachsen habe ich euch versprochen. Niedersachsen sollt ihr auch bekommen. Konkret geht es um die Stadt Sarstedt, heute im Kreis Hildesheim. Die liegt so ziemlich zwischen Hildesheim und Hannover und hat heute rund 19.000 Einwohner. Wir drehen hier aber wie üblich die Uhren ein gutes Stück zurück und schauen in dieser Episode vor allem auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da gab es in Sarstedt schon allein in politischer Hinsicht sehr große Umbrüche, denn bis zum Jahr 1866 gehörte der Ort zum Königreich Hannover, das dann aber im Zuge des Deutsch-Deutschen Krieges durch Preußen annektiert wurde. Und die Preußen machten dann aus dem Königreich Hannover einfach ihre Provinz Hannover und damit wurde Sarstedt dann eben auch zu einer preußischen Stadt. 1871 folgte dann die Gründung des Kaiserreichs, in dem Preußen der größte und dominierende Bundesstaat wurde. Beim Protagonisten unseres heutigen Falles, den wir gleich näher kennenlernen werden, lässt sich das ganz gut darstellen. Der wurde nämlich im Königreich Hannover geboren und im Königreich Preußen eingeschult, ohne Sarstedt dabei verlassen zu haben. Und er war dann noch nicht ganz in der Pubertät, als der König von Preußen zum Kaiser aufstieg. So viel mal zu den politischen Rahmenbedingungen. Im Jahr 1885, in dem ich unsere Geschichte beginnen werde, war Sarstedt noch ein gutes Stück kleiner als heute. Dort lebten damals etwa 2500 Menschen und die Mehrheit davon war evangelisch, so auch die Familie, auf die es uns ankommen wird. Es gab damals durchaus schon Industrieunternehmen vor Ort, die auch durch eine frühe Bahnanbindung nach Hannover begünstigt wurden. Aber im Grunde existierte da noch eine typisch kleinstädtische Sozialstruktur mit vielen Handwerkern aller möglichen Professionen, dann etwas Landwirtschaft und außerdem eben auch eine überschaubare, aber wachsende Zahl von Arbeitern und Arbeiterinnen. Das ist also der Hintergrund oder die Kulisse, vor der sich am 29. November 1885 ein wahrlich dramatisches Verbrechen ereignete. Dieser Tag war ein Sonntag und entsprechend besuchten viele Sarstädterinnen und Sarstädter am Morgen den Gottesdienst in der örtlichen Nikolaikirche. Und während man in der Kirche noch betete, Lieder sang oder der Predigt zuhörte, wurde die sonntägliche Ruhe der Stadt plötzlich jäh unterbrochen. Zunächst waren in kurzen Abständen drei Schüsse zu hören. Einige Augenblicke später stürzte der 34 Jahre alte Gastwirt Heinrich Prigge in panischer Angst aus seinem eigenen Gasthaus auf die Straße hinaus und ihm folgte ein jüngerer Mann, der ihn schnell einholte und dann mitten auf der Straße mehrfach mit einem Dolch auf ihn einstach. In einer Quelle ist von insgesamt 10 Messerstichen die Rede, die wohl vor allem den Brustbereich des Opfers trafen. Ja, erst 3 Schüsse, dann die Schreie des Opfers, die sicherlich mit dieser Tat einhergingen, da verwundert es natürlich nicht, dass am Ort des Geschehens sofort zahlreiche Menschen zusammenliefen, um nachzusehen, was denn da passiert war. Vielleicht konnten oder besser gesagt mussten die ersten Augenzeugen die eigentliche Tat noch mit ansehen, zumindest sahen sie aber das Opfer, das in seinem eigenen Blut auf der Straße lag. Durch die Messerstiche, so ergab es die spätere Obduktion, waren nämlich gleich mehrere der großen Blutgefäße verletzt worden. Heinrich Prigge hatte dadurch keine Überlebenschance, er verblutete auf offener Straße. Der Täter machte unterdessen überhaupt keine Versuche zu entkommen und scheint einfach am Tatort geblieben zu sein. Später wurde er in indirekter Rede mit folgendem Satz zitiert: Den Gedanken an die Flucht hatte er nicht, denn mit einer so schweren Schuld auf dem Gewissen hätte er nirgends anders leben mögen. Es bereitete den Gendarmen, die schnell zur Stelle waren, demnach auch keine Schwierigkeiten, ihn festzunehmen. Laut einer Pressenotiz hatten die Beamten allerdings eher Mühe, diesen jungen Mann vor dem Volkszorn und gewalttätigen Übergriffen aus der aufgebrachten Menge zu schützen. Offenbar lag in Sarstedt eine regelrechte Lynchstimmung in der Luft. Ja, ich habe es erwähnt, wir haben es mit einer überschaubaren Stadt von 2500 Einwohnern zu tun und das Opfer Heinrich Prigge war Gastwirt und man kann sich ja vorstellen, dass die meisten dieser Menschen, die sich also dort am Tatort versammelt hatten, ihn aus ihrem Alltag kannten. Das dürfte allerdings auch für den Täter gegolten haben, gegen den sich jetzt die Wut der Masse richtete. Dieser junge Mann, ein Student von gerade einmal 24 Jahren, war nämlich in Sarstedt aufgewachsen und vor 2 Jahren nach längerer Abwesenheit wieder dorthin, also in sein Elternhaus, zurückgekehrt. Schul- und Studienfreunde beschrieben ihn später recht wohlwollend als, ich zitiere, einen außerordentlich ideal veranlagten, aufopferungsfähigen Menschen von nobler Gesinnung und peinlichstem Pflichtgefühl, der aber auch leicht eine Antipathie gegen Personen gefasst habe. Ja, und der Täter, über den wir hier sprechen, hieß Friedrich Stolle und er war der Stiefsohn von Heinrich Prigge, dem Mann also, den er an diesem Sonntagmorgen im November des Jahres 1885 in aller Öffentlichkeit erstochen hatte. Nun, Friedrich Stolle wurde, wie gesagt, noch am Tatort verhaftet und er war von Anfang an geständig. Bei dieser sehr klaren Sachlage konnten die polizeilichen Ermittlungen rasch abgeschlossen werden und auch der Staatsanwaltschaft dürfte es keine größeren Mühen bereitet haben, eine Anklageschrift aufzusetzen. Und so wurde der Prozess gegen Friedrich Stolle am 4. März 1886, also nur etwas mehr als 3 Monate nach der Tat, vor dem Schwurgericht Hildesheim eröffnet. Die Anklage lautete auf Mord und man kann wohl sagen, dass bei diesem Strafverfahren keine großen Überraschungen zu erwarten waren, zumindest wenn man sich auf das Endergebnis, also den ziemlich vorhersehbaren und auch wahrscheinlichen Schuldspruch, fokussiert. Dennoch drängten sich schon am frühen Morgen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger vor dem Gerichtsgebäude, bestimmt auch viele Menschen, die aus Sarstedt nach Hildesheim gekommen waren, um einen der begehrten Plätze im Verhandlungssaal zu erringen. Den sicherlich interessantesten und wichtigsten Teil des Prozesses stellte die umfängliche Aussage des Angeklagten dar, die ganze 2 Stunden in Anspruch nahm. Friedrich Stolle habe, so konnte man es später in der Zeitung lesen, mit tiefster innerer Bewegung und oft tränenerstickter Stimme gesprochen. Er schilderte seinen Lebensweg, die familiären Verhältnisse und natürlich nicht zuletzt die Umstände, die am Ende zur Ermordung des Stiefvaters führten. Sein Geständnis erhielt er dabei im vollen Umfang aufrecht. Ja, und genau diese Aussage vor Gericht ist es, auf deren Grundlage wir jetzt versuchen werden, die Biografie Stolles zu rekonstruieren und dabei vor allem auch seine Beweggründe und Tatmotive herauszuarbeiten. Wir haben, das muss man dazu sagen, dadurch natürlich eine sehr eingeschränkte Perspektive auf die Geschehnisse und es ist natürlich die Perspektive eines Täters. Trotz aller Schuldeingeständnisse kann das natürlich keine neutrale Sichtweise sein. Dagegen fehlen nämlich andere Stimmen, andere Perspektiven auf den Ablauf der Ereignisse, ganz besonders natürlich auch die Stimme von Heinrich Prigge, der auf der Straße von Sarstedt gestorben war und der dem Gericht sicher eine ganz andere Version hätte erzählen können. Auch andere Zeugenaussagen wären hilfreich, liegen aber nicht vor. Erschwerend kommt noch dazu, dass es kein Wortprotokoll von Stolls Aussage gibt, sondern nur verschiedene Zusammenfassungen in der Presse, die aber immerhin sehr, sehr ausführlich ausgefallen sind. Aber trotzdem, es sind eben Ausschnitte. Und all das wollte ich euch einfach mit auf den Weg geben, damit ihr seht, durch welche Brille wir die Ereignisse anschauen werden. Also gut, legen wir los. Friedrich Wilhelm August Ernst Stolle, um hier einmal den vollen Namen zu nennen, kam am 19. Januar 1861 in Sarstedt auf die Welt. Sein Vater hieß Friedrich Heinrich Philipp Stolle, war von Haus aus Tischlermeister, orientierte sich dann aber beruflich um und übernahm ein Wirtshaus. Die Mutter trug den schönen Namen Konradine Amalie Stolle, eine geborene Kiss. Der Sohn Friedrich war das erste Kind dieses Ehepaares. Ihm sollten in den folgenden Jahren 5 weitere folgen, nämlich 3 Töchter und noch 2 Söhne. 2 dieser Geschwisterkinder, beides Mädchen, starben allerdings schon sehr früh. Eines im Alter von knapp 1 Jahr, das andere fiel mit 4 Jahren dem Scharlach zum Opfer. Ich sage in Böses Blut ja relativ häufig einen bestimmten Satz, der immer in etwa so lautet: Über die Kindheit und Jugend des Täters wissen wir nicht viel. Und umso mehr freut es mich, dass das bei Friedrich Stolle endlich mal anders ist, denn seine Bildungslaufbahn lässt sich ganz gut nachvollziehen. Er besuchte zunächst mal die Volksschule in seiner Heimatstadt, dann wechselte er aber mit 9 Jahren an die Realschule in Hannover. Eine Realschule war damals nicht unbedingt identisch mit dem, was wir uns heute darunter vorstellen. Vor allem gab es im 19. Jahrhundert noch verschiedene Abstufungen und besondere Formen der Realschule. Und die Schule, auf die der kleine Friedrich Stolle jetzt geschickt wurde, war eine sogenannte Realschule erster Ordnung. Das bedeutet vor allem, dass bei ihm auch Latein auf dem Stundenplan stand und, das ist das Wichtigste, dass man sich mit dem Schulabschluss für ein Universitätsstudium qualifizieren konnte. Und diese Schullaufbahn ist an sich schon einigermaßen bemerkenswert, denn man kann daran sehen, dass es in dieser Zeit, also so um 1870, den Willen und auch die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg durch Bildung gab, und zwar auch in Familien, die sich grob der bürgerlichen Mitte zurechnen lassen. Wie gesagt, Stolles Vater war gelernter Tischler und ich habe mir natürlich mal wieder die Mühe gemacht, die Familie etwas genauer zu durchleuchten. Dabei habe ich gesehen, dass auch seine beiden Großväter Handwerker waren. In früheren Zeiten hätte man den Sohn jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit auf der Volksschule gelassen und ihn anschließend in die Lehre geschickt, aber in unserem Fall entschieden sich die Eltern eben anders und ermöglichten ihrem Erstgeborenen eine höhere Bildung mit der Option, später mal zu studieren und den entsprechenden Karrierechancen. Das spricht natürlich auch dafür, dass man es mit dem Wirtshaus in Sarstedt zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, weil so eine Schul- und spätere Universitätsausbildung natürlich mit einigen Kosten verbunden war. Aber andererseits ist es halt auch eine sehr bewusste Entscheidung, das Geld in Bildung zu investieren. Friedrich Stolle war von seinen Fähigkeiten her den Anforderungen dieser Realschule erster Ordnung offenbar gewachsen. Zu Ostern des Jahres 1877, mit jetzt also 16 Jahren, begann für ihn das letzte Schuljahr, an dessen Ende die sogenannte Maturitätsprüfung stehen sollte, also die Abschlussprüfung, die man brauchte, um an der Uni aufgenommen zu werden, vergleichbar mit dem Abitur in Deutschland oder der Matura in Österreich, wo die Maturität ja noch sprachlich mit drinsteckt. Noch vor dem Ende des Schuljahres und vor dieser Prüfung erlebten Friedrich und seine Familie aber einen schweren Schicksalsschlag. Im Oktober 1877 verstarb der Vater im Alter von nur 50 Jahren. Wenn wir uns die Hinterbliebenen zu diesem Zeitpunkt genauer ansehen, dann war die verwitwete Mutter Konradine Amalie jetzt 49 Jahre alt und sie hatte außer ihrem 16-jährigen Friedrich noch die 8-jährige Tochter Carolina und die Söhne Hans und Gustav mit 5 und 11 Jahren und sie hatte eben auch noch ein Wirtshaus an der Backe, das sie irgendwie weiter betreiben musste. Über Friedrich heißt es, dass er ein enges, geradezu inniges Verhältnis zu seinem Vater gehabt habe. Sein Tod wird ihn also sicherlich schwer getroffen haben, aber schulisch warf ihn das wohl nicht aus der Bahn. Er legte jedenfalls im Frühjahr 1878 wie geplant seine Prüfungen ab, bestand sie auch und schrieb sich anschließend an der Universität Göttingen ein. Studieren wollte er neuere Sprachen und Geschichte. Ja, und er kann noch nicht allzu lange in Göttingen gewesen sein, als von zu Hause beunruhigende Nachrichten eintrafen. Seine Mutter, so erfuhr er, hatte Pläne, sich wieder zu verheiraten und auch schon einen Kandidaten ins Auge gefasst, nämlich unser späteres Mordopfer Heinrich Prigge. Und von diesen Aussichten war Friedrich Stolle ganz und gar nicht begeistert. Ja, wer war dieser Heinrich Prigge, ist damit natürlich die nächste Frage. Und genau diese Frage bzw. die Recherche haben mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, weil ich in den Quellen widersprüchliche Angaben zum Alter und keine Hinweise zu seiner Herkunft gefunden habe. Aber die sehr, sehr freundlichen Mitarbeiter im Kreisarchiv Hildesheim haben mir dann weitergeholfen mit Auszügen aus der standesamtlichen Überlieferung. Und da kann man dann nachlesen, dass er 1851 in dem Dorf Trelde auf die Welt gekommen ist. Das liegt südlich von Hamburg und ist von Sarstedt demnach schon ein ganz gutes Stück entfernt, so etwa 100 Kilometer. Heinrich Prigges Vater war von Beruf Böttcher. In diesem Handwerk wurden Fässer und Bottiche und solche Dinge hergestellt. Und jetzt kommt der Satz dann doch noch: Über seine Kindheit und Jugend wissen wir nicht viel. Im Erwachsenenalter aber übte Heinrich Prigge einen interessanten, andererseits für gutbürgerliche Kreise eher etwas obskuren Beruf aus. Er war nämlich Musiker. Und da darf man sich jetzt bitte nicht vorstellen, dass er abends im Frack im Orchestergraben saß und Beethoven spielte. Wir haben es hier eher mit so einem richtigen Musikanten zu tun, also jemand, der bei Hochzeiten, Tanzvergnügen und ähnlichen Anlässen für die musikalische Untermalung sorgte. Ob er dabei irgendeine reguläre Ausbildung in dem Bereich genossen hatte oder welche Instrumente er beherrschte, das wissen wir leider alles nicht. Prigge lebte schon im Gasthaus der Familie Stolle, bevor irgendwelche Hochzeitspläne mit der Wirtin geschmiedet wurden, und zwar als sogenannter Kostgänger. Das bedeutet, dass er dort ein Zimmer inklusive Verpflegung gemietet hatte, aber halt nicht wie so ein gewöhnlicher durchreisender Übernachtungsgast für ein oder zwei Nächte, sondern dauerhaft oder zumindest für einen längeren Zeitraum. Also eher so eine Art Untermieter, der aber an den Mahlzeiten der Familie teilnimmt. Seit wann er im Gasthaus wohnte, ist nicht ganz klar. Vielleicht war er sogar schon zu Lebzeiten des Wirtes Stolle eingezogen, vielleicht auch erst nach seinem Tod. Aber es scheint so zu sein, dass Friedrich Stolle, also unser Student, den Heinrich Prigge schon kannte, als ihn die Nachricht von den Heiratsplänen in Göttingen erreichte. Ja, was dem Sohn und sicher auch anderen Zeitgenossen sofort ins Auge fiel, war der beachtliche Altersunterschied zwischen der heiratswilligen Witwe Stolle und ihrem Heinrich Prigge. Konradine Amalie war, wie gesagt, 49, als ihr erster Mann starb. Über Heinrich Prigge schrieben die Zeitungen später, dass er 20 Jahre jünger gewesen sei, und das ist tatsächlich noch eine Untertreibung, denn in Wirklichkeit betrug die Differenz sogar 23 Jahre, und damit war er deutlich näher an seinem künftigen Stiefsohn Friedrich dran, der nur 10 Jahre jünger war als Heinrich Prigge. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass Friedrich Stolle dieser Partnerwahl von vornherein kritisch oder besser gesagt ablehnend gegenüberstand. Die Unterschiede im Alter, im Charakter und im Bildungsstand seien einfach zu groß gewesen, so erklärte er es später. Man sollte sich aber auch die soziale und die wirtschaftliche Lage der beiden potenziellen Ehepartner ansehen. Also einerseits ist da Heinrich Prigge, ein lediger und wohl relativ mittelloser Musiker, der bisher nicht verheiratet war, deswegen auch keinen eigenen Hausstand gegründet hatte und entsprechend als Kostgänger leben musste. Und andererseits die Familie Stolle mit ihrem etablierten Gasthaus, die es sich sogar leisten konnte, den Sohn auf die Universität zu schicken. Und wenn man dann noch den Altersunterschied hinzunimmt, kann man natürlich schon auf den Verdacht kommen, dass es Heinrich Prigge bei dieser Heirat nicht unbedingt um große Gefühle ging, sondern um eine Chance zum gesellschaftlichen Aufstieg und zur dauerhaften Sicherung seiner Existenz. Natürlich können wir auch Konradine Amalie Stolle weder in den Kopf noch in ihr Herz schauen, aber auch bei ihr ist es natürlich sehr gut möglich, dass praktische Erwägungen im Vordergrund standen. Da ihr ältester Sohn ja auf akademischen Pfaden wandelte, war ziemlich klar, dass er das Wirtshaus nicht übernehmen würde, und bei den jüngeren Kindern dauerte es noch Jahre, bis das auch nur theoretisch in Frage kam. Außerdem war sie mit ihren 50 Jahren oder knapp 50 Jahren natürlich auch noch gar nicht in einem Alter, in dem man sich jetzt zwingend aus dem Berufsleben zurückziehen musste. Sie hatte also sehr nachvollziehbare Gründe, sich nach einem tüchtigen Partner umzusehen, wobei ihre Auswahl jetzt sicher auch nicht unbegrenzt war. Und vielleicht sah sie da in Heinrich Brigge schlicht den geeigneten Kompromissgatten. Der hatte zwar kein Geld, aber er war noch sehr jung, kräftig und mit den Verhältnissen im Wirtshaus vertraut. Also um das noch einmal zu betonen, ich weiß natürlich auch nicht, ob die beiden vielleicht auch über beide Ohren ineinander verliebt waren oder zumindest einseitig Gefühle im Spiel waren. Ich wollte euch aber darlegen, dass sich diese Eheanbahnung auch ganz ohne Romantik erklären lässt, weil sie einfach eine wirtschaftliche Win-Win-Situation für beide Seiten versprach. Friedrich Stolle, unser Student in Göttingen, scheint es von Beginn an komplett anders gesehen zu haben. Für ihn war Heinrich Brigge offenbar vor allem ein Hungerleider und ein Schmarotzer, der sich in einem gemachten Nest gemütlich machen wollte und dabei natürlich auch die Rolle des geliebten Vaters okkupierte. Und wir können da mal in einen kurzen Textausschnitt reinhören. Quellen, muss ich dazu sagen, wurden auch in dieser Folge bei Bedarf behutsam bearbeitet oder gekürzt. Also hört's euch an, Friedrich Stolle über Heinrich Brigge.
Als er in Göttingen war, hörte er, dass seine Mutter sich wieder zu verheiraten gedächte. Dies war ihm sehr schmerzlich. Seine Versuche, sie davon abzubringen, blieben erfolglos. Der Mann, der seine Mutter heiraten wollte, wohnte als Kostgänger bei dieser. Er müsse selber sagen, der zukünftige Stiefvater sei fleißig und sparsam gewesen, aber er habe doch so etwas Unsympathisches gehabt, dass er, der Sohn, es abscheulich fand, wie jener sich an die Mutter so herandrängte, nur um sich eine Existenz zu gründen.
Ja, wir haben es im Zitat gehört, dass Friedrich Stolle durchaus versuchte, seine Mutter von dieser neuen Ehe abzubringen, und offenbar schrieb sie ihm tatsächlich sogar einen Brief nach Göttingen, dass sie die Heiratspläne aufgegeben habe und Brigge jetzt doch nicht heiraten werde. Als Friedrich Stolle dann aber in den Ferien nach Hause kam, musste er erfahren, dass sich die beiden mittlerweile verlobt hatten. Friedrich Stolle versuchte offenbar sein Möglichstes, um die Hochzeit doch noch zu hintertreiben und zu verhindern, und dadurch geriet er fast logischerweise ganz heftig mit seinem künftigen Stiefvater aneinander, der sich aber zuletzt durchsetzte. Am 26. November 1878, gut ein Jahr nach dem Tod des Wirtes Stolle, wurde in Sarstedt Hochzeit gefeiert. Das Verhältnis zwischen Friedrich Stolle und Heinrich Brigge war also von Beginn an vergiftet, und man muss sagen, es verbesserte sich auch in der Folgezeit nicht. Aber auch das Ehe- und Familienleben in Sarstedt mit dem neuen Mann und Vater im Haus, das soll sehr schnell auf eine ungute Bahn geraten sein. Wir haben dazu natürlich wieder vor allem Friedrich Stolles Aussagen, der die Verhältnisse zu Hause meist nur aus der Ferne, also aus Göttingen, mitbekam und nur während seiner Ferien direkte Einblicke hatte. Allerdings bestätigten später auch andere Zeugen aus Sarstedt, dass Konradine Amalie und Heinrich Brigge keine glückliche Ehe führten. Vor Gericht beschrieb Friedrich Stolle mehrere Konfliktherde, die sowohl die Ehe als auch die Beziehung zwischen den jüngeren Kindern und dem Stiefvater belasteten. Zunächst einmal soll Brigge seine Ehefrau lieblos und mit mangelndem Respekt behandelt haben. Obwohl die finanzielle Lage wohl recht günstig war, habe er seiner Ehefrau das Geld vorenthalten, auch wenn sie es für notwendige Einkäufe benötigte. Und das ist natürlich besonders krass, weil er sich ja als ein mehr oder minder Habenichts in diese Familie eingeheiratet hatte und sich jetzt als Wächter über das Vermögen aufspielte, das die Frau mit in die Ehe gebracht hatte. Brigge habe seiner Frau, ich zitiere, das Geld unter Zank, Schimpfereien, auch wohl noch Schlimmerem verweigert. Und mit diesem auch wohl noch Schlimmeren kann, naja, eigentlich nur häusliche Gewalt gemeint sein. Dieser notorische Geiz Brigges, der hier geschildert wird, der zeigte sich auch im Umgang mit den jüngeren Stiefkindern. Friedrich Stolle genoss zwar seine höhere Bildung, die auch nach wie vor aus dem Elternhaus finanziert wurde, aber der Stiefvater weigerte sich offenbar, solche Möglichkeiten auch den beiden jüngeren Brüdern Gustav und Hans zu eröffnen. Ganz im Gegenteil. Einer von ihnen, da ist jetzt nicht ganz klar, aber vermutlich geht es um den zweitältesten Sohn Gustav, der habe gezwungenermaßen Musiker werden müssen, um gemeinsam mit Prigge bei Tanzveranstaltungen spielen und damit Geld verdienen zu können. Und überhaupt sei es Prigge immer nur um seinen finanziellen Vorteil gegangen. Um Friedrich Stolles Sichtweise und seine Gefühle zu verdeutlichen, habe ich noch einmal etwas aus den Originalquellen herausgesucht, wobei ich dazu sagen möchte, dass es sich hier, um ein Zitat à la Frankenstein handelt, also Teile aus mehreren Texten, die sich ganz gut ergänzen, aber das gleiche Grundthema behandeln und die ich hier einfach zusammengefügt habe, um alle wesentlichen Punkte abzudecken. Hört's euch an.
Durch die Hochzeit habe er das väterliche Haus verloren, wo er bisher sich so glücklich gefühlt, wo Herzlichkeit in der Familie geherrscht wie in keiner anderen. Das sei nun alles vorüber gewesen. Er habe sich beiseite gedrängt, die Beziehung zu lieben Verwandten abgebrochen, den Familienfrieden gestört gesehen. In Anlass der geschilderten Verhältnisse habe er mit Prigge oft Zwistigkeiten, bald leichterer, bald ernsterer Art gehabt. Sein Hass habe sich immer mehr vertieft und das ihm so liebe Elternhaus sei ihm entfremdet worden. Er habe an geregelter Arbeit keine Freude mehr gehabt und an nichts mehr Vergnügen. Der Gedanke an Zuhause, der ihn stets verfolgte, habe ihn immer mehr verbittert. Er sei leider kein sittlich starker Charakter gewesen, sonst hätte er wissen müssen, dass er arbeiten musste, um bald mit seinem Studium fertig zu werden und auf eigenen Füßen stehen zu können. Er sei wohl fleißig gewesen, aber nicht so wie früher, als Schüler. Er habe sich Ausschreitungen hingegeben, aber nicht, weil er leichtsinnig gewesen oder Freude daran hatte, sondern weil er die Achtung vor sich selbst verloren hatte.
Ja, eine Mischung aus Verbitterung und Resignation, die sich da offenbar bei ihm breit machte, während er in Göttingen studierte und nur sporadisch zu Hause in Sarstedt war. Im Zitat kam gerade übrigens so nebenbei bemerkt das Wort Ausschreitungen vor, das steht auch so im Original, aber wir können das ohne weiteres mit Ausschweifungen übersetzen, wie auch immer die ausgesehen haben mögen. Mit dem Studium scheint es übrigens gar nicht so schlecht gelaufen zu sein, denn 1881 war er soweit, dass er nur noch das Staatsexamen ablegen musste. Das tat er aber erstmal nicht, sondern er machte etwas, das damals nicht ganz unüblich war. Er suchte sich einen Job als Hauslehrer bei einer wohlhabenden Familie und diesen Job, den fand er in Ingelheim, ganz in der Nähe von Mainz. Dort unterrichtete er die Kinder des Freiherrn Wilhelm Hermann Karl von Erlanger und seiner Ehefrau Caroline. Diese Familie von Erlanger schien mir dann doch interessant genug, um einen kurzen Blick auf sie zu werfen. Herr von Erlanger stammte aus einer ursprünglich jüdischen Bankiersfamilie, aber bereits sein Vater war zum evangelischen Christentum übergetreten. In Ingelheim lebte die Familie in einer ziemlich pompösen, mondänen Villa, nämlich der Villa Caroline, benannt nach der Dame des Hauses. Und vermutlich bekam Friedrich Stolle dort nun auch ein Zimmer zugeteilt. Die Quellen verraten leider nicht, wen genau er da unterrichtet hat, aber wenn man so auf das Alter der Kinder der Familie schaut, dann dürfte vermutlich der damals 9-jährige Sohn Karl Viktor Heinrich, genannt Carlo, zu seinen Privatschülern gehört haben. Der wurde später Forschungsreisender und Ornithologe, also Vogelkundler, und es sind gleich mehrere Vogelarten nach ihm benannt, zum Beispiel die Erlanger Lerche und der Erlanger Würger. Das mal nur so nebenbei als Beifang meiner Recherchen zu diesem Fall. Also wie gesagt, es ist nicht sicher, aber gut möglich, dass unser Friedrich Stolle die Grundlagen von Carlo von Erlangers Bildung gelegt hat. Mit seiner eigenen Ausbildung ging es zugleich nicht mehr so richtig voran, denn neben seiner Arbeit als Hauslehrer fand er nicht genügend Zeit, um sich auf sein Staatsexamen vorzubereiten. Und so kündigte er die Stelle in Ingelheim nach rund anderthalb Jahren und kehrte dann Ende 1883 nach Hause, also nach Sarstedt, zurück. Dort wollte er ungestört für seine Prüfung lernen, so war zumindest der Plan. In Sarstedt lebt er jetzt also mit der Mutter und den Geschwistern, aber auch mit dem wenig geliebten Stiefvater Heinrich Prigge unter einem Dach und konnte aus nächster Nähe beobachten, wie schlecht dieser mit seiner Mutter umging. Wie ein Dienstmädchen, so sagte Stolle später, habe er sie behandelt. Konflikte zwischen Stolle und Prigge blieben demnach nicht lange aus. Wir haben es ja schon vorhin gehört, das Verhalten Prigges gegen die Mutter und die Geschwister scheint Friedrich Stolle von Anfang an sehr gekränkt zu haben. Es betraf ihn aber lange Zeit nur indirekt, nämlich solange er sich eben in Göttingen oder in Ingelheim aufhielt. Spätestens mit der Heimkehr ins Elternhaus wurden jetzt aber auch Konfliktlinien sichtbar, die unmittelbar zwischen ihm und dem Stiefvater verliefen. Da ist einerseits Heinrich Prigge, der aus einer richtig schlechten Startposition heraus seine Rolle als Oberhaupt in der Familie zu behaupten und auszufüllen versuchte und dabei offenbar wenig Feingefühl und Rücksicht zeigte. Und auf der anderen Seite eben der Student Stolle als junger Erwachsener, der keinesfalls bereit war, sich hier unterzuordnen, zumal er Prigge intellektuell und bildungsmäßig sicherlich weit überlegen war und diese Überlegenheit auch selbstbewusst darzustellen wusste. Zugleich, das kann man, glaube ich, ohne groß zu psychologisieren sagen, vertrat Friedrich Stolle gewissermaßen auch die Position und die Werte seines verstorbenen Vaters und versuchte die Mutter und die Geschwister vor den Zumutungen des in Anführungszeichen Eindringlings Prigge zu schützen. Friedrich Stolle scheint schon relativ früh darüber nachgedacht zu haben, den Stiefvater gewaltsam zu beseitigen. Zumindest soll er sich zu diesem Zweck schon im Frühjahr 1884 einen Revolver besorgt haben. Dann fiel ihm aber ein, dass er ziemlich kurzsichtig war und er hatte wohl Zweifel, ob er den Widersacher auch wirklich ohne weiteres treffen würde. Also kaufte er sich sicherheitshalber auch noch einen Dolch. Vor der Ausführung der Tat schreckte er aber zunächst noch zurück. Mit dem Lernen für seine Prüfung kam Friedrich Stolle in dieser Zeit nicht so richtig voran. Vor Gericht sagte er aus, dass er keinen richtigen Sinn mehr darin gesehen habe, weil er ja doch den Stiefvater ermorden wollte. Und mit neueren Sprachen und Geschichte würde er im Gefängnis nicht so ganz viel anfangen können. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, hier darf man durchaus mal an seinen Worten zweifeln und in Frage stellen, ob er damals wirklich schon so weit dachte und schon so fest entschlossen war, bis zum Äußersten zu gehen. Vielleicht war er durch die verfahrene Situation auch einfach demotiviert und gab sich der Prokrastination hin. Man könnte da auch durchaus an eine Depression denken. Wie dem auch sei, während er nichts oder zumindest nichts Produktives tat, versuchte er seiner Mutter und dem Stiefvater vorzugaukeln, dass er fleißig über den Büchern sitze und lerne. So verging dann Monat um Monat und die Eltern, vor allem der Stiefvater, kamen immer mehr zu der Ansicht, dass es jetzt dann doch mal an der Zeit wäre, dass der junge Mann von zu Hause auszieht und sich irgendwo anders eine Bleibe sucht. Friedrich Stolle machte dazu aber überhaupt keine Anstalten, er blieb und mit ihm auch die ständigen Streitereien. Eine Möglichkeit, den ewigen Studenten zumindest fürs Erste aus dem Haus zu bekommen, bestand im Militärdienst als sogenannter Einjährig-Freiwilliger. Das war im Kaiserreich eine Sonderform des Wehrdienstes und zwar für, ich zitiere, junge Leute von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen. Man musste dazu also einen bestimmten Bildungsabschluss nachweisen und auch das nötige Kleingeld für Uniform, für die Ausrüstung und den Unterhalt mitbringen. Dafür genoss man aber auch verschiedene Vorteile. Zum Beispiel durfte man frei wählen, ob man beim Heer, bei der Kavallerie oder der Marine dienen wollte. Viel wichtiger war aber, dass sich bei diesem Modell die Dienstzeit von üblicherweise 2 bis 3 Jahren auf 1 Jahr verkürzte. Deshalb auch der Name Einjährig Freiwillige. Außerdem bestand auch noch die Möglichkeit, nach dem aktiven Dienst den Rang eines Leutnants der Reserve zu erwerben. Und gerade in Preußen konnte man sich als junger Mann durchaus mit so einem militärischen Offiziersrang schmücken. Also über diese Idee Friedrich Stolle in den Dienst als einjährig Freiwilliger zu stecken, wurde in der Familie offenbar laut nachgedacht, womöglich auch mit der Hoffnung, dass man ihm beim Militär etwas mehr Disziplin beibringen würde. Aber ironischerweise scheiterte dieser Plan gewissermaßen an seiner Disziplinlosigkeit. Für die einjährig Freiwilligen gab es nämlich eine Altersgrenze von 23 Jahren und naja, er meldete sich einfach nicht rechtzeitig bei der zuständigen Stelle, bis dann im Januar 1885 sein 24. Geburtstag kam und diese Chance verstrichen war. Friedrich Stolle blieb also untätig zu Hause in Sarstedt und der Dauerkonflikt mit dem Stiefvater ging weiter. Schließlich schien sich dann aber tatsächlich eine Lösung in seinem Sinne anzubahnen, denn irgendwann, nach einem neuerlichen Streit, verließ der beleidigte Heinrich Prigge das Haus und blieb für mehrere Tage fort. Stolle durfte also kurz hoffen, dass es nun zu einer dauerhaften Trennung von der Mutter kommen würde. Er wurde aber bitter enttäuscht. Konradine Amalie versöhnte sich schon bald mit ihrem Mann und bat ihn, wieder nach Hause zu kommen. Und der drehte jetzt den Spieß regelrecht um, indem er seine Rückkehr an eine Bedingung knüpfte. Der Stiefsohn Friedrich müsse endlich weg. Die Mutter versprach das und ihr Gatte zog wieder im Gasthaus ein. Und damit hatte Prigge offenkundig den entscheidenden Sieg errungen und seine Position behauptet. Allerspätestens nach dieser Episode scheint Stolles fixe Idee, den Stiefvater umbringen zu wollen, zu einem festen Vorsatz gereift zu sein. Aber noch immer zögerte er, den Plan in die Tat umzusetzen. Um ihre Ehe zu retten, hatte Konradine Amalie ihrem Mann versprochen, Friedrich fortzuschicken. Und so war es jetzt vor allem sie, also die Mutter, gar nicht mehr der Stiefvater, die ihren Ältesten mehrfach und immer nachdrücklicher drängte, jetzt endlich seine Sachen zu packen und auszuziehen. Der fand aber immer wieder Gründe und Ausflüchte, um doch noch etwas länger bleiben zu können und ignorierte auch alle Möglichkeiten, anderswo unterzukommen. Ein in Berlin lebender Freund, so heißt es zum Beispiel, bot ihm an, vorerst zu ihm zu ziehen, aber Friedrich Stolle lehnte das ab. Der Bogen war dann aber vollends überspannt, als seine Mutter herausbekam, dass er in den vergangenen rund anderthalb Jahren so gut wie nichts für sein Staatsexamen getan hatte und sein angeblich fleißiges Lernen nur vorgetäuscht war. Nach dieser Offenbarung erhielt er ein letztes unverrückbares Ultimatum. Am Sonntag, den 29. November 1885, musste er das Elternhaus verlassen. Dieser verhängnisvolle Tag rückte schnell heran. Für Friedrich Stolle war es die letzte Chance, sein Vorhaben umzusetzen und den verhassten Stiefvater endlich aus der Welt zu schaffen. Am Vormittag ergab sich dann die günstige Gelegenheit. Die jüngeren Geschwister waren zur Kirche gegangen, die Mutter zu einem Kaufmann, um ein paar Sachen zu besorgen. Die beiden Männer des Hauses, die konkurrierenden Männer des Hauses, waren demnach allein. Friedrich Stolle trat in das Zimmer, in dem sich Heinrich Prigge aufhielt, und als der ihm den Rücken zuwandte, zog er den Revolver und drückte ab. Ob es nun an seiner Kurzsichtigkeit lag oder an der Nervosität, das wissen wir nicht, aber obwohl die Distanz im Inneren des Gasthauses ja nicht sehr groß gewesen sein kann, verfehlte er sein Ziel. Prigge versuchte nun zu entkommen und sein Leben zu retten, Stolle folgte ihm und feuerte noch zweimal ohne zu treffen. Im Hof des Gasthauses kam es zu einem kurzen Handgemenge der Kontrahenten. Als Stolle dann aber sein Messer zog, flüchtete Prigge weiter in Richtung der Straße, wo ihn sein Stiefsohn schließlich einholte und den Mord durch die Messerstiche zu Ende brachte. Mit dieser Schilderung der Tat beendete Friedrich Stolle seine zweistündige Aussage vor dem Schwurgericht in Hildesheim und naja, was soll ich sagen, er scheint dabei den richtigen Ton getroffen zu haben, denn offenbar gelang es ihm, die Sympathien des Publikums zu gewinnen. Während er sprach, so heißt es, habe im Schwurgerichtssaal Totenstille geherrscht, manche Zuhörerinnen und auch Zuhörer seien durch seine Worte sogar zu Tränen gerührt worden. Mehrere Zeitungen berichteten übereinstimmend, dass auf den Besucherplätzen keine Empörung, sondern vor allem Mitleid bekundet wurde. Und zwar nicht Mitleid für das getötete Opfer, sondern für den Täter Friedrich Stolle. Und ich finde, es ist schon irgendwie eine erstaunliche Wendung, wenn man bedenkt, dass ihm das aufgebrachte Volk kurz nach der Tat ja noch am liebsten an die Gurgel gegangen wäre. Man kann jetzt letztlich nur spekulieren, welche Knöpfe Stolle bei seinem Publikum in Hildesheim gedrückt hat, um diese Reaktion hervorzubringen. Vielleicht gelang es ihm einfach, sich als einen hoffnungsvollen, begabten Sohn darzustellen, der durch den tyrannischen Stiefvater seines Elternhauses und letztlich seines Glückes beraubt wurde. Das war also so das Bild eines jungen Mannes, der durch eine verzweifelte, aber irgendwie auch gerechte Tat zum Verbrecher geworden war. Oder die zu Tränen gerührten Menschen folgten dem Narrativ, das später als Überschrift in einer Zeitung zu lesen war: Ein Mörder aus Mutterliebe. Ich persönlich denke jedenfalls, dass die Sache ein gutes Stück vielschichtiger ist und es neben allem Verständnis natürlich auch sehr gute Gründe gibt, dieses Verbrechen scharf zu verurteilen. Mir kam dabei so ein bisschen der Gedanke, dass Stolle vor Gericht vielleicht auch durch rhetorische Fähigkeiten punkten konnte, die er sich in seinem Studium erworben hatte. Mit Was-wäre-wenn-Fragen sollte man ja immer vorsichtig sein oder zumindest mit den Antworten, aber mal angenommen, hier ginge es jetzt nicht um den Studenten Stolle, sondern um einen Bauernburschen, der natürlich in eine ganz ähnliche familiäre Situation und Konfliktlage hätte hineingeraten können, der aber vielleicht nicht in der Lage gewesen wäre, seine Verzweiflung und seine seelische Not so stilsicher und formvollendet auszudrücken, wie Stolle das konnte. Also ich mache da einfach mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter, ob der auch so viel Mitleid geerntet hätte. Und insofern könnte man sagen, das Studium hatte sich vielleicht doch gelohnt. Nach dieser vielbeachteten Aussage des Angeklagten kamen noch einige Zeugen zu Wort, die aber keinen allzu großen Erkenntnisgewinn brachten. Bemerkenswert ist vielleicht noch, dass Stolle im Laufe der Voruntersuchung psychiatrisch begutachtet wurde, um eine mögliche Schuldunfähigkeit festzustellen oder eben auszuschließen. Das war für die Zeit jetzt kein vollkommen außergewöhnliches Vorgehen. In diesem besonderen Fall ist es aber trotzdem interessant, weil Stolle, soweit wir es wissen, gar nicht versucht hatte, sich auf irgendeine Form der Unzurechnungsfähigkeit zu berufen. Also offenbar hielt er sich selbst für geistig gesund und es war womöglich die Staatsanwaltschaft, die alle Zweifel ausräumen wollte. Der untersuchende Psychiater berichtete vor Gericht, dass Stolle, ich zitiere, die Tat lediglich in leidenschaftlicher, alle Vernunftsgründe beherrschender Verblendung und vollständiger geistiger Gesundheit begangen habe. Also leidenschaftlich verblendet, aber geistig gesund, eine Schuldunfähigkeit lag nach diesem Gutachten nicht vor. Und damit hatten nun die 12 Geschworenen die Entscheidung zu treffen, bei denen durften Mitleid und Sympathie eigentlich keine Rolle spielen. Die hatten nur zu beurteilen, ob der Straftatbestand des Mordes verwirklicht war oder eben nicht. Also nach dem damaligen Gesetzestext sind es im Wesentlichen drei Kernfragen. Erstens, ist ein Mensch getötet worden? Zweitens, ist diese Tötung vorsätzlich geschehen? Und drittens, ging der Tötung eine Überlegung voraus? Und bei dreimal ja ist man einfach beim Mord. Und naja, ihr könnt es ja mal im Kopf einfach durchgehen, diese drei Fragen. Für mich persönlich liegen da überhaupt keine Zweifel vor, dass alle drei Fragen deutlich mit Ja zu beantworten sind. Und die Geschworenen in Hildesheim, die sahen das genauso. Nach kurzer Beratung sprachen sie Friedrich Stolle schuldig. Anschließend wurde er zur einzig möglichen Strafe verurteilt, der Todesstrafe. Ganz am Ende des 10-stündigen Verhandlungstages ergriff der Angeklagte noch einmal das Wort. Und wir hören hier ein letztes Zitat.
Er habe nichts anderes erwarten können. Es sei die gerechte Strafe seiner Handlung, aber er möchte doch sein Leben nicht mit dem begangenen Verbrechen abschließen. Er wolle es zu sühnen versuchen und er richte an den Gerichtshof und die Geschworenen die Bitte, auf dem Wege zum Throne ihm zur Seite zu stehen, um durch die Gnade seiner Majestät, des Kaisers und Königs die Aussicht zu erhalten, sich demnächst noch zu einem nützlichen Mitgliede der menschlichen Gesellschaft emporarbeiten zu können.
Ja, das waren jetzt sehr viele Worte, um zu sagen, bitte, bitte, bitte empfehlt mich der Gnade des Monarchen und helft mir, mein Leben zu retten. Die Geschworenen kamen dieser Bitte nach und sie empfahlen einstimmig die Begnadigung Stolles, die Kaiser Wilhelm I. in seiner Funktion als König von Preußen dann auch wirklich gewährte. Stolle musste also nicht aufs Schafott, sondern sollte eine lebenslange Freiheitsstrafe im Zellengefängnis von Hannover verbüßen. Und selbst lebenslang war in diesem Fall relativ kurz, denn bereits 1895, nicht ganz 10 Jahre nach der Tat, wurde er noch einmal begnadigt und entlassen. In einer Pressenotiz, die damals erschien, heißt es, ich zitiere noch einmal, er hatte sich durch musterhaftes Verhalten die Zuneigung aller Beamten erworben, so dass ihm alle die endliche Befreiung von Herzen gönnten. Bei seiner Haftentlassung war Friedrich Stolle 34 Jahre alt. Sein weiterer Lebensweg lässt sich zumindest bruchstückhaft rekonstruieren. Allerdings klafft da eine ziemlich große Lücke, die die ersten Jahre nach dem Gefängnis betrifft. Er war jedenfalls schon längst wieder in Freiheit, als seine Mutter 1911 im Alter von 82 Jahren verstarb. Nach der Ermordung von Heinrich Brigge hatte sie nicht wieder geheiratet. Was den beruflichen Werdegang angeht, also den von Friedrich Stolle natürlich, da scheint er nie irgendetwas mit neuen Sprachen oder Geschichte am Hut gehabt zu haben. Dafür lässt er sich dann aber ab den 1910er Jahren als kaufmännischer Mitarbeiter bei 2 Uhrenfabriken im Schwarzwald nachweisen. Nach dem Ersten Weltkrieg, so etwa ab 1923, war er dann sogar als Prokurist für eine dieser Fabriken tätig, und zwar in einer Zweigstelle oder Verkaufsfiliale in Stuttgart. Friedrich Stolle blieb Zeit seines Lebens ledig. Im Oktober 1925 erlitt er im Alter von 64 Jahren einen Schlaganfall, an dessen Folgen starb er dann kurz darauf am 20. November 1925 im Katharinenhospital in Stuttgart. Ja, mit dem Tod des Friedrich Stolle endet auch diese Folge von Böses Blut. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein angenehmes, spannendes Hörerlebnis bieten. In Niedersachsen sind wir gestartet, im Südwesten der Republik ging unser Fall zu Ende und genau da können wir in 3 Wochen wieder anknüpfen, wenn wir einen Kriminalfall aus dem Großherzogtum Baden unter die Lupe nehmen. Und wir blicken dafür schon mal in unsere Kristallkugel und hören rein, worum es gehen wird.
Ein Dorf am Bodensee im Frühjahr 1853. Über Wochen hinweg leidet Johann Lindegger an einer mysteriösen und qualvollen Krankheit. Nach kurzen Phasen der Besserung verschlechtert sich sein Gesundheitszustand wieder rapide. Der 34-Jährige klagt nicht nur über die Krankheit an sich, sondern auch über die Medizin. Die Tropfen aus der Apotheke, die er mit etwas Zucker einnimmt, schmerzen in der Kehle. Und ist es normal, dass man mit dieser Arznei Löcher in die Bettlaken brennen kann? Am Ende stirbt Johann Lindegger einen qualvollen Tod. Verantwortlich ist die Person, der er bis zum letzten Atemzug blind vertraut hat.
Ja, ich hoffe, dass das ein ausreichender Appetitanreger für euch ist und dass ihr in 3 Wochen wieder mit dabei seid. Mir bleibt dann nur noch das ganz große Dankeschön an Jan Schellenberger in der Technik und Katha Merz, die uns im Bereich IT und Social Media unterstützt. Und dann natürlich noch das Dankeschön an Alea Müller, die uns ihre Stimme für die Zitate zur Verfügung gestellt hat. Macht's ganz, ganz gut und bis bald, euer Jan Wiechert.